Herzlich willkommen zu unserem Podcast anlässlich des Janssen Open House 2022. Mein Name ist Inga Bergen. Ich bin Innovations- und Digital Health Expertin und Unternehmerin. Ja, und heute möchte ich gemeinsam mit Verena Donatz und Jochen Kleining von Janssen einen Rückblick werfen auf die zweite Janssen Open House Session zum Thema Value-Based Healthcare. Ja, wir haben in dieser Runde von Expertinnen und Experten überlegt, wie es Value-Based Healthcare, wertbasierte Gesundheitsversorgung, ja, in das deutsche Gesundheitssystem schaffen kann. Denn Value-Based Healthcare kann eine Möglichkeit sein, vielen Problemen zu begegnen, vor denen wir heute im Gesundheitswesen stehen, zum Beispiel Patientinnen individualisierter zu behandeln, Behandlungsqualität zu verbessern und vielleicht sogar Kosten zu reduzieren. Und wir haben in dieser zweiten Janssen Open House Session wirklich ganz praktisch darüber gesprochen, was es für Ansätze gibt, die sich bereits als erfolgreich bewiesen haben und die sich dazu eignen, vielleicht ja in die Breite über das gesamte Gesundheitswesen auch ausgerollt zu werden. Das heißt, wir haben auf Projekte geguckt, aus dem Bereich Value-Based Healthcare, die bereits erfolgreich implementiert worden sind. Und ja, wollten ermitteln, wie dieses Konzept wirklich sein Potenzial entfesseln kann, so kann man es formulieren. Und ich begrüße jetzt Verena und Jochen.
Hallo Inga.
Hallo Inga.
Hi Verena, hallo Jochen. Ihr zwei, bevor wir jetzt in das Thema tiefer eintauchen, für alle, die es nicht kennen, kurz einen Schritt zurück. Was ist das Janssen Open House überhaupt?
Ja, das Janssen Open House ist unsere Plattform bei Janssen für den Austausch mit Akteurinnen im Gesundheitssystem, in der Gesellschaft und der Politik. Und wir machen das seit 2018, dass wir jedes Jahr, teilweise mehrmals, spannende Persönlichkeiten einladen aus den verschiedenen Bereichen des Gesundheitssystems und mit ihnen dann über die Zukunft von Medizin und Versorgung sprechen und gemeinsam zu schauen, wie wir letztlich Lösungen für die bestmögliche Gesundheitsversorgung von morgen entwickeln können. Und ja, Corona-bedingt hat das jetzt in den letzten 2 Jahren nur virtuell leider stattfinden können. Aber wir haben glücklicherweise auch dabei gemerkt, dass die Diskussionen, die wir hatten, durchaus nichts an ihrer Intensität und Offenheit und auch visionärer Kraft, wie wir finden, eingebüßt haben.
Ja, genau. Uns ist es jedoch wichtig, dass das Janssen Open House kein reiner Debattierclub ist. Gemeinsam mit unseren Gästen, die ja alle ExpertInnen und VordenkerInnen für das jeweilige Thema sind, wollen wir den Dialog über die Herausforderungen und Chancen für unser Gesundheitssystem vorantreiben. Wir wollen dazu beitragen, dass die Herausforderungen im Sinne von PatientInnen gelöst und die Chancen auch bestmöglich genutzt werden. Das gilt insbesondere hier auch eben für Value-Based Healthcare.
Und heute sprechen wir gemeinsam über die zweite Session. Wir haben wirklich in knackigen 2 Stunden daran gearbeitet, die Potenziale einzugrenzen. In der ersten Session, die hatten wir auch in diesem Teilnehmerkreis, ging es darum, ein gemeinsames Verständnis zu entwickeln und Potenziale und Herausforderungen zu extrahieren, die Value-Based Healthcare mit sich bringt. Und in der zweiten Session sind wir sehr, sehr viel konkreter geworden. Und wir haben uns erfolgreiche Praxisbeispiele angesehen. Und wir hatten einen, wie ich fand, wirklich sehr inspirierenden Gast, und zwar den Chairman des Value-Based Healthcare Centers Europe. Das ist Professor Dr. Fred van Enenaam. Und das Value-Based Healthcare Center Europe hat über 6.000 Mitglieder, 12 Jahre Erfahrung und 1.300 implementierte Value-Based Healthcare-Projekte vorzuweisen und ist so wirklich die etablierteste Institution im Bereich der wertbasierten Gesundheitsversorgung. Und er hat uns einen Impuls gehalten und die Session eröffnet. Professor Dr. Fred van Enenaam sagt, dass wir eigentlich schon heute Beispiele von erfolgreich implementierten Value-Based Healthcare-Projekten in fast allen medizinischen Bereichen haben.
The good news is we have now for almost all medical conditions, either in the Netherlands or Europe or elsewhere, we have successful examples. So we do not need to reinvent the wheel in many ways, we can use those. So what we've seen, we have now at least in our database 1250 sort of successful implementations, largely because of the network, some that are related to the value-based healthcare price over the years, as well as some of the people in the community that share their experiences.
Außerdem hat uns Fred Innennahm einen kleinen Sneak Peek gegeben. Er arbeitet nämlich mit seinem Team derzeit an einer Studie, die zeigt, dass Value-Based Healthcare allein in den kleinen Niederlanden 1 Milliarde Euro Gesundheitskosten reduziert hat.
I think it's an underestimation, but I still need to get it published, so we should be careful with this, but it's pretty clear that with these Value-Based Healthcare projects, there was a sort of €1 billion of savings that of course were redeployed by the teams in improving or trying to do other things, but basically by organizing it stronger, having a larger size, focusing more on outcomes and having fun and learning with each other step by step, that has helped reduce not only the cost per patient cycle, but also the overall cost in the budget.
Ja, das Potenzial ist, glaube ich, klar. Und wir sind aber nicht bei diesem Beispiel hängen geblieben, sondern wir haben schon im Vorfeld der Session dazu aufgerufen, aus dem Kreis der Teilnehmenden möglichst viele konkrete Projekte auch mitzubringen. Und das haben sie gemacht. Und wir sind durch einige Projekte durchgegangen dann im Laufe der Session von in Deutschland erfolgreich umgesetzten Value-Based Healthcare-Projekten. Und wir wollen jetzt auch über ein paar Beispiele sprechen. Und das erste Projekt, mit dem wir starten, ist tatsächlich ein Projekt, an dem ihr beide auch, kann man sagen, mitgewirkt habt, Verena.
Ja, das ist ein Projekt, an dem von Janssen verschiedene Personen mitwirken. Wir haben dir das Projekt KITE mitgebracht. Das schreibt sich K-A-I-T. Das ist ein Projekt, was in Partnerschaft zwischen Janssen und der Uniklinik Leipzig gegründet wurde. Weitere Partner sind hier auch involviert, wie zum Beispiel Onkologische Register und ganz besonders wichtig, ein Unternehmen, welches auf Machine Learning spezialisiert ist. Denn bei KITE geht es darum, eine künstliche Intelligenzplattform zu erstellen, die die Therapieentscheidungsunterstützung in der Hämato-Onkologie fördert. Es soll also eine Therapie angeboten werden, die auf die individuellen Patientinnencharakteristika und Patientinnenbedürfnisse zugeschnitten ist und gleichzeitig auch auf den neuesten medizinischen Erkenntnissen basiert.
Genau, und das, was die Verena hier beschreibt, nämlich eine Therapie anzubieten, die auf den Patienten zugeschnitten ist, das klingt erstmal relativ banal, aber das ist eben in so einem schnelllebigen Indikationsgebiet wie der Hämatologie, kann das für den behandelnden Arzt eine große Herausforderung sein, eben wirklich die Vielzahl an Therapieoptionen, die es gibt, die sich auf verschiedene Therapielinien erstrecken und dort auch nochmal sich aufdifferenzieren, die alle zu erfassen und dabei gleichzeitig dann auch die Patientenpräferenz noch zu berücksichtigen und um dann eben letztlich mit Blick auf das langfristige Behandlungsergebnis da eine gute Therapieentscheidung zu treffen. Das ist eine große Herausforderung. Und KITE ist übrigens auch ein Projekt, was wir als Janssen finanziell unterstützen, denn auch wir sind stark in der onkologischen Forschung tätig und wir sehen das eben auch, dass die onkologischen Behandlungsoptionen immer unübersichtlicher letztlich auch für die Ärzte werden. Und was dabei dann in den Vordergrund rückt, ist neben der Qualität der Behandlung an sich, ist die sogenannte Indikationsqualität. Das heißt, die richtige Therapie beim richtigen Patienten zum richtigen Zeitpunkt. Und genau das, diese Indikationsqualität, ist auch ein zentrales Ziel von Value-Based Healthcare, wird aber eben bei den onkologischen Erkrankungen immer mehr zur Herausforderung.
Ja, und wir hatten ja auch Viktoria Steinbeck zu Gast in der Session und auch sie hat uns einige Insights mitgegeben.
Ich denke, vielen sind ja schöne Beispiele von Value-Based Healthcare bekannt. Die konnten wir auch unter anderem in unserem Value-Based Healthcare-Seminar letztes Jahr besprechen, wie Martini-Klinik oder das Stuttgart-Beispiel, was Sophie gleich anbringen wird. Ich dachte mir, ich bringe ein Thema aus der Forschung mit, beziehungsweise ein Projekt, an dem wir arbeiten, das Promoting Quality Projekt. Dabei sammeln wir in regelmäßigen Abständen Patient-Reported Outcomes vor und nach Hüft- und Knieoperationen, also bei Entlassung, 1 Monat, 3 Monate, 6 Monate und 12 Monate danach und über einen Randomized Control Trial gucken wir dann eben, ob es eine kosteneffektive Intervention sein kann, diese Prompts eben regelmäßig zu erheben. Wir kooperieren dafür mit 9 Krankenhäusern und 2 Krankenkassen. Und die Prompts, die dann automatisch, sie werden digital erfasst und können automatisch an das Krankenhaus zurückgespielt werden. So können eben Ärzte und Ärztinnen blitzschnell darauf reagieren, wenn es Patienten schlechter geht. Das kann natürlich dann wiederum Komplikationen reduzieren und somit auch Folgebehandlungskosten. Und es gibt natürlich auch einen ganzheitlicheren Überblick über den Gesundheitsstatus und ermöglicht ein patientenzentrierteres Monitoring. Also wenn es Patienten super gut geht, dann müssen sie natürlich auch nicht wieder ins Krankenhaus kommen. Und da sind wir gerade in der Evaluationsphase. Und das Tolle daran ist, dass es eben jetzt auch nicht nur um einen Versorger geht, sondern ganz viele und wie man das eben deutschlandweit umsetzen kann. Also wenn jetzt gezeigt wird, dass es Patienten in unserer Interventionsgruppe wirklich besser geht, dadurch, dass es das automatische Alarmsystem gibt, dann kann es eben deutschlandweit überführt werden in das Gesundheitssystem, dadurch, dass es ein Innovationsfonds gefördertes Projekt auch ist. Und ich finde es auf jeden Fall super spannend, weil es auch zeigt, wie Prompts, aber auch Prems, die wir erheben, eben regelhaft in die Versorgung eingeführt werden könnten. Und ganz froh, dass ich an diesem Projekt arbeiten kann. Und wir sehen auf jeden Fall schon spannende Ergebnisse.
Und auch auf Seiten der Krankenversicherer gibt es mittlerweile viele erfolgreiche Modellprojekte. In der Session war Daniela Teichert, sie ist Vorstandsvorsitzende der AOK Nordost, dabei. Und sie hat mit uns allen das Projekt Hauptstadturologie geteilt, das sich übrigens umbenennen wird, weil es so erfolgreich ist, dass es über Berlins Grenzen hinaus ausgerollt werden soll.
Ja, genau, das ist die Überschrift und die wird auch nicht mehr ganz so lange so bleiben, weil das Ganze durchaus größer angelegt ist als die Hauptstadt. Wir haben ein Projekt gestartet, das ist explizit kein Innovationsfondsprojekt, auch da machen wir ganz viel. Im letzten Jahr gestartet, im April, soll noch bis Ende März nächsten Jahres erstmal laufen, soll natürlich länger angelegt werden. Wer sind die Patienten, die wir ansprechen? Da geht es um Patienten mit einem bereits metastasierenden Prostata-CA und die auch schon eine Therapie erhalten haben. Und die werden im Rahmen dieses Netzwerks individuell der richtigen, der sozusagen am besten geeigneten Präzisionstherapie dann auch zugeführt. Warum ist uns das so wichtig? Wir sehen natürlich immer mehr, auch im steigenden Kostendruck, dass die auch Präzisionsmedizin gar nicht mehr in allen, und wir sind ja eine AOK, die für 3 Bundesländer zuständig sind, in allen ländlichen Gebieten auch zur Verfügung steht, muss aus unserer Sicht auch gar nicht, wenn wir Netzwerkmedizin organisieren. Sodass wir nämlich mit den Projektbeteiligten, das ist die Charité, das ist der Berufsverband der Deutschen Urologen und DNA Med GmbH, dort dann eben auch ein Netzwerk aufbauen, wo die niedergelassenen Urologen ihre Patienten, und das ist ja bei solchen zentralen Projektansätzen immer das Problem, dass die Patienten dann verloren gehen, dass die sozusagen nicht mehr in die regionale Versorgung zurückkommen, weil sie dann dort bleiben. Das ist explizit nicht das Ziel dieses Projektes. Hier soll sozusagen auch der Zugang weiterhin so erfolgen, dass der Patient gemeinsam mit seinem niedergelassenen Urologen dann auch diese sozusagen Behandlung mit verfolgt. Man trägt sich dort gemeinsam mit dem Arzt oder individuell auch als Patient in dieser Datenbank ein, hat alle aktuell immer verfügbaren Informationen, wird dann jeweils immer kontaktiert und trägt auch sozusagen die Behandlungsqualität, also wie der Zustand wird dort flächendeckend dokumentiert, sodass das eben auch dann im Behandlungsverlauf zur Verfügung steht und nicht erst danach oder erst über einen längeren Zeitraum, wie wir das sonst eben in der Evaluation von Innovationsfondsprojekten kennen. Ist also ein Ansatz, den wir jetzt erstmal gewählt haben mit dieser sehr spitzen Indikation. Wir wollen das aber, und so sieht es im Moment auch aus, wenn wir den Zugang, wie gesagt, auch Corona hat uns da natürlich ein Stück weit die Fallzahlen nicht so optimal gestalten lassen, Wir wollen das aber ausweiten. Es soll ein Master werden für auch andere Indikationen, wo wir das dann auch anwenden können über diese Netzwerkstruktur, dass eben Ende-zu-Ende Präzisionsmedizin in der Fläche verfügbar ist, auch für alle Patienten, nicht nur für Privatpatienten.
Ja, wir haben gesehen, es gibt einige Modellprojekte. Wir sehen also schon, wie Value-Based Healthcare erfolgreich umgesetzt werden kann. Aber das Thema ist natürlich größer als Modellprojekte. Und deswegen haben wir darüber gesprochen, welche Rahmenbedingungen die Politik eigentlich schaffen muss, damit Value-Based Healthcare Ansätze, die sich in solchen Modellprojekten als erfolgreich bewiesen haben, dann auch allen Menschen im Gesundheitssystem zugutekommen können. Verena, vielleicht magst du mal einsteigen, was die Expertinnen und Experten hier erarbeitet haben in
unserer Session. Ja, das mache ich gerne, Inga. Das ist natürlich prinzipiell eine sehr große Frage, die wir hier nur bestenfalls anteasern können. Der Politik kommt die wichtige Aufgabe zu, entsprechende Anreizstrukturen zu erschaffen, die es erlauben, erfolgs- und leistungsorientiert zu vergüten. Aktuell erfolgt die Bezahlung der Leistungserbringer ja pauschaliert und primär aufgrund der Behandlung bzw. dem Prozess selbst. Es wird dabei aber nicht differenziert, ob das gesamte Therapieergebnis über einen mehrstufigen Therapiepfad hinweg qualitativ gut war und auch für den Patienten wertvoll war. Es geht also darum, die Rahmenbedingungen so zu gestalten, dass Ergebnisse der medizinischen Versorgung regelhaft gemessen werden. Standardisierte Outcome-Parameter müssten hier zentral bestimmt und erfasst werden. Therapieergebnisse müssen transparent gemacht werden und Leistungserbringer so belohnt werden, dass die besten Behandlungsergebnisse pro ausgegebenem Euro erzielt werden.
Ja, und wenn wir die Messung von Therapieergebnissen und gerade auch von Therapieergebnissen, die ja teilweise von Patienten selbst erfasst werden, wenn wir diese Messung substanziell ausweiten wollen, dann brauchen wir in Deutschland auch eine entsprechende IT-Infrastruktur, die Fachgebiete und die Sektorengrenzen überbrückt. Wir brauchen Anreizstrukturen, die auch die Messung oder die Erhebung von Endpunkten oder Therapieergebnissen entsprechend vergütet oder irgendwie anderweitig fördert. Und drittens braucht es natürlich auch entsprechende Standards, ja, die dann auch eine Vergleichbarkeit der Ergebnisse letztlich ermöglichen. Und da gibt es in Deutschland schon ein paar spannende Ansätze und auch Institutionen, die sich um diese Fragen kümmern. Zum Beispiel gibt es das AQUA-Institut, das Konzepte für qualitätsfördernde Maßnahmen entwickelt. Oder es gibt das ICTIC, das im Auftrag des GBA ja seit einigen Jahren auch Konzepte für einrichtungs- und sektorenübergreifende Qualitätssicherungen erstellt. Und das sind sehr gute und spannende Ansätze. Wichtig ist da halt, dass diese Ansätze integriert werden, aufeinander abgestimmt werden, damit es eben nicht nur letztlich Modellprojekte sind, sondern wirklich flächendeckend in die Versorgung kommen und wir hier auch komplexere Versorgungskonzepte entwickeln können.
Ja, man merkt, das Thema ist umfangreich, komplex und wirklich auch groß, aber es bietet auch eine große Chance. Und Dr. Günther Jonitz, Präsident der Landesärztekammer Berlin AD, sagte in unserer Session, ja, Value-Based Healthcare ist eine Chance, einen Aufbruch in Zeiten der Unzufriedenheit mit dem Gesundheitswesen zu wagen.
Anknüpfen an Peter Stickmeier und Daniela Teichert, wenn man mit so einem neuen Thema in die klassische Versorgungslandschaft reingeht, dann ist das Erste, was man in der Regel kriegt, ist Abwehr. Und da, glaube ich, ist wichtig zu wissen, was uns eigentlich alle eint. Nicht nur wir, die wir hier jetzt wieder uns hier im Chat zusammenfinden, sondern auch mit den allermeisten Akteuren, egal auf welcher Seite im üblichen Versorgungsgeschehen, nämlich eine Unzufriedenheit mit dem bestehenden Verhältnis. Und dass die Situation sich zuspitzt, konnte man ja gestern und vorgestern auch wieder in der Zeitung lesen. Das Zweite, was uns eint, zumindest hier, möglicherweise auch mit vielen draußen in der Versorgung, ist der Wunsch nach besserer Versorgung. Und dann ist die Kernfrage, was bringt Value-Based Healthcare? What is the added value of Value-Based Healthcare? Und wenn man da anfängt, eine Liste zu machen, wird die relativ schnell relativ lang. Denn so, wir sind ja nicht dadurch gut, dass wir Daten sammeln und Daten auswerten, sondern wir sind dadurch gut, dass wir individuelle Patientenziele definieren zu Beginn der Behandlung, gucken, ob wir sie erreicht haben. Idealerweise haben wir sie erreicht. Und damit bringt Value-Based Healthcare auf Platz 1 Zufriedenheit. Auf Seiten der Patienten. Sie bringt aber auch Zufriedenheit auf Seiten der sogenannten Leistungserbringer. Das heißt, auch die Resilienz aller Gesundheitsberufe wird dadurch gestärkt. Es erhöht das Vertrauen in das System und ganz nebenbei wird auch noch die Effizienz der Versorgung gesteigert. Viel gemeinsame Zusammenarbeit, Ziele setzen und daraus lernen.
Und Valerie Kirchberger, sie ist Ärztin, sie ist Chief Medical Officer und Co-Managing Director bei Heartbeat Medical, spricht sich für eine wirklich sehr pragmatische Herangehensweise im Bereich Value-Based Healthcare aus.
Ich bin immer auf der Seite machen und besser werden. Und deswegen denke ich eben wirklich, dass dieses POM, das kann man, das ist etabliert. Ich sehe jetzt auch vieles nicken, ja. Also beginnen und along the lines verbessern. Und eben POM ist wirklich in einem begrenzten, nicht perfekten, aber begrenzten Rahmen, 2 oder 3 Datenpunkte nach den großen, sag ich mal, medizinischen Eingriffen oder Therapien. Das, denke ich, kann man machen und ich hoffe wirklich, dass es auch über die Innovation-Themen in die Versorgung übergehen wird. Das wäre mein Punkt.
Julian Clay, er ist Gründer des Hausarztketten-Startups Avi Medical, sprach dann in unserer Session die entscheidende Rolle an, die den sogenannten Leistungserbringern, also Ärztinnen und Ärzten, zukommt, wenn Value-Based Healthcare in der Breite ausgerollt wird.
Ich glaube, es ist extrem wichtig, dass es von den Providern noch wirklich ausgeht, weil die Provider haben im Endeffekt den besten Einfluss auf die Outcomes, weil sie am nächsten am Patienten dran sind, sie können es am besten steuern. Das heißt, ich glaube, es ist wichtig, dass sie sehr, sehr eng involviert sind und das Kernproblem im Gesundheitssystem sehe ich eine zu heterogene Anreizstruktur und das habt ihr auch letztes Mal ja festgestellt. Das heißt, ich glaube, es ist ein Kern, dass der Provider wirklich darauf incentiviert ist, auch bessere Outcomes zu schaffen. Also das ist ja nicht ein Selbstzweck, sondern es muss dann im Endeffekt sich auch finanziell daran niederschlagen und das geht nur über eine gute Kooperation mit den Payern. Dass es da also wirklich gibt, ich schaffe es, meinen Patienten gesünder zu halten. Gesündere Patienten gehen mit niedrigen Kosten einher und das muss an den Provider wieder zurückgespielt werden.
Jona Grütters, er ist Healthcare Management Student bei der Optimedes AG, machte klar, wie wichtig es auch ist, schon in der Ausbildung wertbasierte Gesundheitsversorgung zu lehren.
Bei diesen interprofessionellen Ausbildungsstationen lernen Medizinstudierende mit Pflege, mit Psychologen zusammenzuarbeiten. Und da geht es natürlich auch darum, Value-Based Healthcare schon von vornherein zu verankern. Und ich glaube, das greift so ein bisschen diesen Punkt, der gerade im Raum steht, auf. Also wie schaffen wir es, dass nachhaltig auch so etwas verankert? Ich glaube tatsächlich, wenn die Upcoming Generation das schon eben als Kulturwandel einleitet, dann haben wir eine ganz, ganz große Chance, dass es eben auch in der Regelversorgung irgendwie stattfindet.
Ja, man sieht, wir haben sehr viel über konkrete Projekte gesprochen und auch die Frage, welche Erkenntnisse wir aus diesen konkreten praktischen Beispielen gewinnen können und was es braucht, um wertbasierte Gesundheitsversorgung dann auch in der Breite umzusetzen. Verena, lass uns doch nochmal auf unsere Key Learnings schauen.
Gerne. Die Key Learnings lassen sich wie folgt zusammenfassen. Erstens, Value-Based Healthcare bedeutet, Mensch und Medizin miteinander zu verbinden, die Behandlungsqualität und das Outcome wirklich in den Mittelpunkt zu stellen. Und zweitens, interdisziplinär, das hatte Jochen vorhin auch schon erwähnt, über alle Fachrichtungen und Sektorengrenzen hinweg zu arbeiten. Es braucht eine Kooperation zwischen allen Stakeholdern im Gesundheitswesen, denn wir müssen zu einer an Patienten ausgerichteten, nahtlosen, sogenannten Patient Journey kommen. Und drittens, auch das wurde erwähnt, ist eine gute Infrastruktur mit intelligenten IT-Lösungen notwendig.
Ja, absolut. Und Jochen, vielleicht magst du auch noch mal aus deiner Sicht ergänzen, was es braucht.
Gerne. Ich denke, alles, was Verena gesagt hat, das sind die ganz entscheidenden Punkte. Und wenn wir da wirklich einen Schritt vorankommen, dann haben wir auch wirklich das Potenzial, im Gesundheitssystem unnötige Kosten zu reduzieren. Aber ein Punkt, der mir dabei sehr wichtig ist und der, glaube ich, ganz zentral ist, wenn wir auch über die Akzeptanz von Value-Based Healthcare in Deutschland sprechen, ist der Punkt, dass deutlich sein muss, es geht bei Value-Based Healthcare nicht nur um eine Kostenreduzierung im Gesundheitssystem, sondern in erster Linie geht es um eine Steigerung der Qualität. Und das ist, glaube ich, sehr wichtig, dass wir diesen Punkt immer wieder betonen im öffentlichen Diskurs, denn nicht ganz zu Unrecht denken sicher viele Menschen in Deutschland, wenn sie an Strukturveränderungen im Gesundheitswesen denken, denken sie zuerst an Kostensparmaßnahmen. Und genau darum geht es ja hier eben nicht bei Value-Based Healthcare, sondern es geht wirklich dezidiert darum, die Qualität für alle Patienten und Gesunde, also für alle in Deutschland zu erhöhen. Und von Value-Based Healthcare profitieren entsprechend eben auch alle Stakeholder im Gesundheitswesen und in erster Linie allen voran der Patient.
Ja, und wo wir gerade bei Patientinnen und Patienten sind, wir hatten auch Mina Lütgens dabei. Sie ist Gründerin der gemeinnützigen GmbH Patients for Digital und auch Patientenaktivistin, kann man sagen. Und sie sagt, das Wichtigste, was wir brauchen, hört selbst.
Mut. Ich glaube, das Wichtigste ist Mut.
Und ein weiterer Aspekt, den ich gerne noch ergänzen würde, ist das Thema Forschungsförderung, um Value-Based Healthcare Ansätze zu erforschen. Und Anne-Sophie Kubasch, die ist ja Hämatologin und Forscherin am Uniklinikum Leipzig, hat sich dazu wirklich sehr eindeutig positioniert, denn auch da muss was passieren.
Wie können wir sonst noch im VBHC in Deutschland besser verankern? Und da bin ich der Meinung, auch aus Forschungsperspektive fehlen uns da noch spezifischere Ausschreibungen, wo wir auch als Forscher sagen können, das adressieren wir hier, haben wir vielleicht ein spannendes Projekt in diesem Bereich, wo wir uns bewerben. Da könnte man auch sagen, könnte man politisch vielleicht über Berlin noch besser moderieren, dass es hier spezifischere Ausschreibungen gibt und nicht nur der Innofonds da immer so ein bisschen das Auffangbecken dafür sein wird. Ich denke, das wird nicht reichen.
Und um eine Klammer zu machen, um all diese verschiedenen Perspektiven, schauen wir nochmal auf etwas, was Professor Dr. Edmund Neugebauer, er ist Präsident der Brandenburg Medical School, gesagt hat. Er hat gesagt, ohne eine gemeinsame Vision, also einen klaren Kompass, an dem wir uns ausrichten können, in der Gesellschaft wird es nicht gehen.
Ich glaube, dass wir als erstes Gesundheits- und Versorgungsziele brauchen und Rahmenbedingungen und einen Ehrenkodex, wenn Sie so wollen.
Also, jetzt haben wir viele Stimmen gehört. Wir haben viel gelernt. Also ich glaube, man bekommt auch ein bisschen den Eindruck, wie reichhaltig diese Session war. Wir haben gesehen, es gibt bereits zahlreiche erfolgreich implementierte Value-Based Healthcare-Projekte und einige haben wir uns genauer angeschaut. Wir haben uns die Hebel angeschaut, die wirklich helfen können, Value-Based Healthcare in der Breite auszurollen. Und wir sehen, dass wir wirklich nicht weniger als einen Kulturwandel brauchen in Gesundheitswesen, aber auch in der Gesellschaft, denn wir brauchen Transparenz, wir brauchen strukturierte Daten, wir brauchen neue Formen der Zusammenarbeit über die Sektorengrenzen hinweg und wir brauchen neue Anreizsysteme und Vergütungsformen. Und Professor Dr. Edmund Neugebauer hat es dann wirklich nochmal ganz treffend formuliert.
Das Wesentliche ist, was uns eint, ist, gemeinsame Ziele zu haben. Solange wir die nicht haben, eiern wir überall an verschiedenen Stellen rum und neutralisieren uns gegenseitig. Und das geht nicht. Und wenn es um Ziele geht, geht es darum, den Patienten in die Ziele einzubinden, von vornherein.
Und jetzt ist natürlich die Frage, die sich nach solchen wirklich energiegeladenen, visionären Runden immer stellt, wenn man gemeinsam an einem Thema arbeitet und merkt, man denkt in die gleiche Richtung und alle wollen auch gerne etwas verändern. Ja, die Frage ist, wie geht es jetzt eigentlich weiter? Und aus dem Kreis der Teilnehmenden kam in der Session die Idee, dieses geballte Wissen und auch die Perspektiven zusammenzufassen, um das Thema in die Politik zu tragen. Wie Valerie Kirchberger es formuliert hat.
Wir sitzen jetzt hier, wir sind verschiedene ExpertInnen zusammen mit Janssen. Was machen wir jetzt aus diesem kollektiven Wissen? Weil wir hatten es viel mehrfach, Politik, es muss wirklich an die entscheiden können, herangetragen werden.
Ja, genau. Der Wunsch kam aus dem Teilnehmerkreis, das Thema Value-Based Healthcare in die Politik zu tragen. Frau Kirchberger hat es gerade sehr deutlich gemacht. Ein anderes Beispiel ist Herr Dr. Jonitz, der sich auch sehr klar dafür ausgesprochen hat.
Und diese jetzt zum zweiten Mal bereits stattfindende Meeting gibt eigentlich dermaßen viel positive Energie, dass man gucken muss, wie man das in Richtung Politik überträgt.
Verena, Jochen.
Ja, wir können uns Herrn Dr. Jonitz nur anschließen und wir freuen uns auf die Fortsetzung und das Thema auch gemeinsam weiterzuentwickeln hier in diesem Kreise.
Ja, ich hoffe, wir konnten jetzt in dieser kurzen Podcast-Folge ein bisschen was von dem Spirit unserer Session rüberbringen und konnten zeigen, wie ja engagiert und auch wirklich visionär wir gemeinsam an dem Thema gearbeitet haben. Und ja, wir wünschen uns alle, dass es weitergeht. Wir halten Sie und euch natürlich auf dem Laufenden, wie dieses Projekt sich weiterentwickelt. Und alle Infos zum Open House gibt es auf www.janssen.com/germany/openhouse. Und damit bleibt mir, mich zu verabschieden und mich zu bedanken bei Jochen und Verena für diese gemeinsame Podcastaufnahme. Danke, ihr beiden.